Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen.
Niemand verarscht Jesus.
Herzlich willkommen bei Family Fatal. Auch heute sitze ich wieder mit meinem Bruder hier zusammen in gewohnter Manier. Denn auch dieses Mal durfte ich mit Mozab einen interessanten Gast begrüßen.
Ja, guten Tag auch erstmal von mir. Meine erste Frage an dich direkt erstmal, wie war es? Ist ja ein schwieriges Thema, das Frage, wie ist das mit der Atmosphäre so in dem Interview an sich?
Ja, dazu muss man sagen, dass der Mozab 2016 aus Syrien geflüchtet ist und wir haben so ein über seine Geschichte gesprochen, also über die Flucht und auch wie seine Ankunft dann in Deutschland war. Und ja, ich muss sagen, ich war auf jeden Fall aufgeregt, weil man ja auch keine falschen oder unangenehmen Fragen stellen möchte. Aber ich muss gerade sagen, hinsichtlich der Fragen zur Flucht war Mozab total offen und entspannt und hat das wirklich krass erklärt. Also da merkt man auch erstmal, wie krass so eine Flüchtlingsgeschichte ist, weil man nimmt das natürlich auch in den Medien wahr, aber so ein Einzelschicksal dann nochmal zu hören, das hat ja irgendwie nochmal eine ganz andere Wirkung. Und da hatte ich mit Mozab auf jeden Fall großes Glück, weil er das eben sehr sachlich erklärt hat und man wirklich gut nachvollziehen konnte, wie schlimm dieses Ereignis ist.
Ja, auf jeden Fall. Und ich fand es auch beeindruckend, wie neutral und nüchtern schon fast er das Ganze erzählt hat. Also irgendwie hörte sich jetzt nicht so an, als wäre er irgendwie besonders böse auf jemanden gewesen oder wäre das viel mit Hass verbunden, sondern er ist total ruhig so geblieben an sich in der ganzen Geschichte.
Ja, so habe ich das auch wahrgenommen. Das klang so, ja, irgendwie so wertfrei, ne? Also gerade die Übersetzung übers Mittelmeer oder so, als ob das, ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht, kennst du den Film Die Schwimmerin von Netflix?
Habe ich nicht gesehen, also habe ich mitbekommen, aber nicht geguckt.
Eigentlich, was er erlebt hat.
Ja, ja, und auch nicht ganz ohne Komplikationen, ne? Das kommt ja auch dazu. Was ich auch noch beeindruckend fand, oder fast schon überraschend eher, dass er keine Vorstellung von Deutschland hatte, so wo er jetzt eigentlich, was ja das Ziel war, so. Er kannte zwei Städte, Berlin, Hamburg war es, glaube ich, und hatte aber keine Ahnung, was er jetzt erwartet, oder das fand ich irgendwie auch beeindruckend.
Komisch, ne? Also, ja. Das habe ich zum Beispiel gar nicht nachvollziehen können, weil egal, wo ich jetzt hinfahre und gerade wenn ich auch so eine riesen Reise vor mir habe, ich verbinde doch immer, also irgendwas erwarte ich doch eh, das ist eine fremde Kultur und ob es jetzt Vorurteile oder so sind, irgendwas habe ich doch im Kopf, aber er meinte ja wirklich, nö, Deutschland, gar keine Vorstellung gehabt.
Ja, ja, und es ist ja jetzt ja auch nicht so, als wäre das so ein Ding, was du mal so spontan auf dem Nachmittag machen würdest, sondern das hat ja auch viel mit Vorbereitung und die Reise an sich ist ja auch lang zu tun, so, das fand ich schon echt nicht schlecht, so.
Und um dich jetzt noch ein bisschen zu ärgern, der hat richtig viel Baklava mitgebracht. Sehr geil.
Ja, das habe ich schon gehört. Das finde ich sehr frech. Jetzt sitze ich hier, heute so ausnahmsweise auch ohne Kaffee im Übrigen, auch ohne Gebäck. Was soll das?
Ja, Tipp von mir, dann musst du nächstes Mal ein bisschen besseres Gespür haben und dann kommst du vielleicht mal schon zur ersten Aufnahme mit und nicht immer hier so danach angepimmelt zum Intro. Und dann kriegst du vielleicht auch mal was Leckeres zu essen.
Ja, aber so eine Extrawurst, da fühlt man sich auch einfach ein bisschen besonderer, wenn man einzeln kommt, weißt du?
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Worauf ich noch aufmerksam machen möchte, bevor wir in die Folge reingehen, ist, dass wir ein paar Links in den Shownotes haben. Unter anderem auch einen Spendenlink, wer da gerne mal vorbeischauen möchte, das wäre sehr cool. Ja, und ansonsten jetzt viel Spaß mit der Folge.
Niemand verarscht Jesus.
Herzlich willkommen bei Family Fatal. Heute zu Gast Mozab. Hi Mozab.
Hi.
Und erstmal sehr cool, dass du den Weg von Berlin hier hingefunden hast, weil es ja erstmal eine große Strecke ist und du hast ja drei Jobs, richtig, ne?
Genau, ja.
Dass du da überhaupt Zeit findest, schon beeindruckend. Ja, ja. Was machst du?
Ich arbeite als persönlicher Assistent und das ist bei einem Menschen mit Behinderung. Ich begleite ihn im Alltag. Und ich arbeite auch in einer Bibliothek bei Makerspace. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Was ist das?
Das ist so ein Verein oder eine Organisation, die von der EU unterstützt wird, finanzielle Unterstützung. Und wir unterstützen Jugendliche und die Kreativität bei Jugendlichen sozusagen.
Und das Dritte, was du machst, ist?
Auch, aber auch in diesem Bereich, aber bei einer anderen, bei einem anderen Verein.
Okay, und wie viele Stunden arbeitest du dann die Woche? Weil drei Jobs klingt für mich, weil du studierst ja auch noch,
ja,
ne?
Ja, genau, ja, ja. Also je nachdem, manchmal arbeite ich für Makerspace und manchmal arbeite ich woanders, also bei dem anderen Verein. Und auch wenn ich weder bei Makerspace einen freien Platz habe, noch bei dem anderen, dann arbeite ich hauptsächlich am Wochenende als persönliche Assistenz.
Und dann studierst du noch. Was studierst du?
Ich studiere Maschinenbau.
Und wie schaffst du das auch noch? Weil drei Jobs und studieren, also ich studiere ja auch und habe einen Job nebenbei, aber muss längst nicht so viel arbeiten wie du. Und ich glaube, viele da draußen oder viele Studenten, die studieren auch nur. Also wie schafft man es zu studieren und dann parallel noch drei Jobs zu haben?
Ich nehme mir ehrlich gesagt nicht so viel vor an der Uni. Also von daher schaffe ich es. Also ich mache vielleicht maximal 20 LP von 30. Also
LP sind Leistungspunkte,
ja, genau,
okay, wie
genau.
Credit Points, ja, okay.
Ja, ja, ja.
Okay, dann brauchst du einfach ein Tickchen länger, aber
ja, genau. Passt. Also sowieso hätte ich es auch nicht geschafft, also die 30 LP. Also deswegen mache ich, das macht mir mehr Spaß, zu arbeiten und so.
Ja, und es ist natürlich für dich auch nochmal ein bisschen schwieriger, weil es nicht deine Muttersprache ist, ne? Also du studierst ja auf Deutsch.
Ja, 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 auf jeden Fall, ja, ja.
Und das kostet dann ja wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr Zeit.
Ja, ja.
Wir wollen heute ein bisschen über dich und deine Person sprechen und über deine Familie, weil dein Weg passt eigentlich perfekt zu unserem Podcast Family Fatal, also zum Namen. Denn du bist nach Deutschland geflüchtet. In welchem Jahr war das?
Das war Ende 2015. Bin von Syrien nach Libanon über die Grenze geflüchtet und von dort aus nach Istanbul mit dem Flieger und von Istanbul nach Izmir in der Türkei. Mhm. Das ist eine Stadt am Meer. Und von dort aus mit dem Schlauchboot nach Griechenland und dann die ganze, also die übliche Route, die andere Flüchtlinge 2015 genommen haben.
Also du musstest auch mit so einem Schlauchboot übers Meer?
Genau.
War das Boot auch so maximal überfüllt, wie man es oft in den Nachrichten sieht?
Ja, genau, genau. Wir waren mehr als 40 Leute in einem kleinen Boot. Es war so eng da und es war viele Frauen, viele Kinder, viele Jugendliche auch. Ja.
Ist denn der Weg bis zu dem Zeitpunkt, wo man halt aufs Boot kommt, also dann übers Mittelmeer muss, ist das quasi noch der einfachere Weg? Also geht das besser als dann, was danach folgt?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Wir waren erstmal, bist du in der Türkei, erstmal sind wir so viele in der Stadt, als wir waren wirklich mehr Flüchtlinge als Touristen, als Anwohner. Und wenn du dich in der Menge befindest, dann fühlst du dich sicher und dann fällt es dir alles leicht.
Wie teuer ist so eine Flucht? Weil man muss ja schon auch aufpassen,
genau,
dass
genau,
man nicht abgezogen wird oder so.
Ja,
ne?
Man wird sowieso abgezogen, ja, okay, weil es gibt keinen anderen Weg und du hast nur diesen Schmuggler oder die sind Kriminelle, die zusammenarbeiten, die haben einen bestimmten Preis, an den sie halten. Also kein Schmuggler kann sagen, ich mache weniger. Die machen alle, die haben alle denselben, ungefähr denselben Preis. Also für den Schlauchboot habe ich 1100 bezahlt.
Unfassbar, ja.
Ja, genau, ja.
Und für Flug und so davor, also bis du in der Türkei
Flug,
warst?
Ja, also Flug bin ich legal gereist, mhm, mit dem Flieger. Aber dann von dort danach, dann ist alles illegal gewesen.
Also selbst wenn man flüchten möchte, muss man sich so eine Flucht auch erstmal leisten können wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall. Also ich habe gearbeitet und hatte Rücklagen und meine Schwester, die älteste Schwester, als sie gewusst hat, dass ich mir diesen Weg nehmen möchte und keine andere Wahl, dann hat sie ihr Schmuck verkauft und mir das Geld überwiesen.
Okay, krass. Bist du alleine geflüchtet oder mit jemandem zusammen?
Ich bin mit einem Cousin von mir geflüchtet.
wenn du dann da reist, das geht ja wahrscheinlich auch, weil das alles illegal ist, über Bargeld, ne?
Ja, genau.
Also muss man, weil du ja vorhin gesagt hast, man fühlt sich eigentlich zumindest in der großen Masse ein bisschen sicherer, weil so viele Geflüchtete auf einmal unterwegs sind. Aber man muss doch wahrscheinlich trotzdem ständig auch aufpassen, dass man nicht selber noch beklaut wird zusätzlich.
Ja, ja, also nicht nur beklaut, sondern aber auch überfallen wird. Es gibt Banden, die aktiv an den Grenzen und wo es versteckt ist, die mit Waffen, mit sowohl weiße Waffen, also ich meine nicht Schusswaffen, sondern Messer oder Schwerter oder sonst was, die in Gruppen, die Gruppen überfallen haben. Und ja, also wir hatten wirklich uns so viele Sorgen drum gemacht. Wir sind in großen Mengen sind wir gelaufen und ja, in der Hoffnung, dass wir diesen Menschen nicht begegnen.
Ist denn dann zumindest in dieser Gruppe, wenn man mit so einer großen Gruppe dann quasi flüchtet, ist da dann ein größerer Zusammenhalt? Weil man hat ja eine super schwierige Reise vor sich und das, so doof es klingt, vereint ja schon wahrscheinlich auch ein bisschen, oder?
Ja, genau, ja. Also, aber so viel Sicherheit bringt es auch nicht.
Nee, das stimmt. Ja.
Also, sobald einer mit einer Pistole kommt, dann, egal wie viele ihr seid, ihr habt gar keine Chance. Und es gibt so viele Fälle von Menschen, die bis zu der Unterhose ausgezogen wurden. Ja.
Hast du auch alles gesehen?
Nee, ich habe von denen gehört. Ja. Ein Cousin von mir, wurde ihm das passiert. Der musste sich ausziehen und alles, was er dabei hatte, musste er abgeben.
Also ist deine Flucht, sagen wir mal, den umsprechend sogar noch halbwegs gut verlaufen, ne?
Ja, genau. Ich hatte Glück, also muss ich sagen. Obwohl es hat so lange gedauert, ungefähr einen Monat unterwegs.
Von Syrien bis nach Deutschland warst du einen Monat unterwegs? Nee,
von der Türkei, ja, von, okay. Von dem Punkt, als ich mit dem Schlauchboot gereist bin, bis ich hier in Deutschland bin.
Ein Monat hat das gedauert?
Ja.
Wie lange ist diese Überfahrt mit dem Schlauchboot?
Eigentlich sollte es vielleicht Viertelstunde dauern, aber bei uns hat es 7 Stunden gedauert.
7?
Ja, genau. Also da hatten wir ein Problem mit dem Motor.
Mhm.
Ja, wir haben so viel versucht, das Problem zu beheben, aber es ist uns nicht gelungen. Erst nach 7 Stunden hat ein Ingenieur aus der Gruppe sich gemeldet und hat geguckt, was ihr machen kann. Dann hat es geklappt.
Okay, krass. Der hat nach 7 Stunden, da denkt man sich auch, hättest du nicht vielleicht ein Sekündchen vorher gucken können, weil man muss ja auch aufpassen, dass man nicht erwischt wird, ne?
Ja, genau, ja.
Seid ihr nachts dann drüber gefahren?
Ja, ja.
Und das dauert eigentlich nur eine Viertelstunde und dann fährt man 7? Boah.
Ja. Also nach ein paar Stunden haben die Kinder angefangen zu weinen und die Frauen auch, die haben gesagt, okay, bringt uns zurück. Wir waren mitten im Meer und der Motor ist ausgegangen. Wir hatten keine Chance, weder nach der Türkei noch nach Griechenland. Und dann haben wir angefangen, das Handy, erstmal darfst du das Handy nicht benutzen und du darfst auch nicht rauchen. Das ist richtig gefährlich, auf dem Schlauchboot zu rauchen.
Und Handy wahrscheinlich, damit man nicht geortet wird, ne?
Genau. Dann haben wir, also nach ein paar Stunden weinen und dann haben wir angefangen zu rauchen, Handy zu benutzen. Wir wollten, dass die Polizei kommt und uns abholt. Das ist schon 2-mal passiert bei uns, dass die türkische Polizei uns umzingelt hat und uns geführt hat.
Wo ist das passiert?
In der Türkei. Also das ist auch illegal. Also die türkische Seite hat auch manchmal das nicht erlaubt. Oder ja, genau. Also sie waren anstrengend und haben uns mich haben sie zweimal geführt zurück in die Türkei.
Ah, okay. Also ja. Du hast es mehrere Male versucht, rüberzukommen nach Griechenland.
Genau. Ja.
Okay, und dann bei diesem 7, nach den 7 Stunden von der Geschichte, von der du gerade erzählst, da hat's geklappt.
Ja, da hat's geklappt.
Und vorher haben sie dich dann immer erwischt, immer auf dem Boot?
Ja, auf dem Boot, ja.
Musst du dann das Boot auch immer wieder bezahlen, weil du
nur einmal.
Okay, ja. Okay, krass. Also dann führen die dich einfach zurück, dann lassen die dich da wieder raus und
sie lassen dich nicht raus. Du wirst dann ins Revier gebracht und da musst du quasi eine Absicherung oder irgendwas unterschreiben, dass du das nicht mehr machst. Und da musst du auch Geld zahlen. Ich wurde einmal geführt und zwar mit 40 Leuten. Und die Polizei hatte damals nur ein Auto, nur ein Mannschaftswagen dabei. Die haben erstmal eine Gruppe genommen und dann haben die zweite Gruppe auf dem Hafen gelassen mit zwei Polizisten, die irgendwann mit dem Maschinengewehr gespielt haben und es nicht mehr gekriegt habe, zurück, also
ehrlich jetzt?
Ja, wirklich. Okay. Dann habe ich den Leuten gesagt, lasst uns abhauen.
Ja.
Sie haben nichts gemacht.
Also die haben mit dem Gewehr da rumgespielt und haben es irgendwie verloren und dann konntet ihr abhauen.
Ja, ja.
Also das sind ja, also sehr gut, dass das passiert ist, aber die Polizisten sind ja super blöd.
Ja.
Also die waren ja richtig nachlässig. Und dann bist du in Griechenland angekommen.
Ja.
Und was ist dein nächster Schritt? Wurdest du von Anfang an nach Deutschland? Also war das Ziel?
Ja,
oder?
Ja, genau. Das war das Ziel.
Warum Deutschland? War hier Familie, Verwandte oder wegen den Regeln?
Ich hatte ein paar Cousins, die schon in Bremerhaven waren. Ich wollte eigentlich zu denen. Aber als ich in München ankam und habe die Leute da getroffen, dann war es mir klar, also Berlin.
Ja, okay.
Ja.
Und der Weg von Griechenland nach Deutschland, wie hat der stattgefunden? Weil das hat sich ja gezogen, wie du gerade meintest, ne?
Ja. Also erstmal Mazedonien.
Mhm.
Von Mazedonien aus nach, was kommt denn? Serbien. Die Grenze, ja genau, Serbien. Und dann, Mazedonien, Serbien, Ungarn. Oh, Ungarn, das war richtig schlimm in Ungarn.
Und wo hält man sich dann die ganze Zeit auf? Also muss man sich die ganze Zeit verstecken? Wo schläft man? Du wirst ja auch extrem wenig Sachen dabei gehabt haben, ne?
Ja, also wir haben uns an der Grenze gesammelt. Oder wir wurden dort gesammelt. Und wenn sich die Grenze öffnet, dann passieren wir. Aber ansonsten gibt es überall an jeder Grenze Schmuggler, die für Geld dich auf der anderen Seite bringen.
Hast du die da auch genutzt?
Ich habe versucht, also bei Mazedonien, ich war erstmal, ich nenne dir mal die Route, ja?
Ja.
Also Türkei, Griechenland, Mazedonien, Serbien, Ungarn, Österreich, Deutschland.
Okay, krass, ja.
Ja. Also an der Grenze zwischen Griechenland und Mazedonien war die Grenze geschlossen. Wir waren Tausende von Flüchtlingen da an der Grenze, Tausende. Wir durften nicht passieren. Da gab es dann Schmuggler, die dich für 200 Euro oder so, die versprochen haben, dich auf der anderen Seite zu bringen, welches meistens gescheitert hat. Also das war eine reine Abzocke. Das habe ich nicht genommen. Ich habe einfach nur gewartet, bis die Grenze geöffnet wurde und dann bin ich mit den anderen passiert.
Also so banal es klingt, was ist mit Essen, Trinken? Du schläfst ja wahrscheinlich die ganze Zeit draußen dann, oder?
Ihr habt ja keine Unterkunft. Genau. Du schläfst draußen. Das hat die Händler dazu gebracht. Also wir sind auf einem Ort, wo es nichts da, dann kommen die Händler mit Autos, sie verkaufen Zelten.
Ja, Zelten, der Zelte, ja.
Ja, Zelte, sie verkaufen Essen und so weiter und so fort. Wir haben quasi Zelte gekauft und unser Essen von Händlern.
Das ist krass, wie aus so einer Not die Leute daraus ein Geschäft machen, ne? Wenn man das immer hört, das wird ja auch wieder eine reine Abzocke gewesen sein, ne?
Ja.
Ist einem das denn, wenn man seine Flucht plant, bewusst, dass das so teuer wird? Also hattest du genug Geld dabei?
Ich glaube schon, ja, ja. Also ich wusste nicht, dass das so viel dauern würde oder wie viel, das so viel kosten würde. Ich hatte also, ich habe mit dem 1.100 Euro gerechnet, also für das Schlauchboot, und der Rest habe ich gedacht, okay, ich zahle vielleicht 1.000 maximal.
Mhm.
Ja, ich glaube, es hat gepasst.
Okay.
Ja.
Man hat ja immer wieder Kosten und das macht einen natürlich auch noch nervöser und allem drum und dran, wenn die Umstände schon so schwierig sind.
Also ein Zelt habe ich nicht gekauft, weil ich wusste nicht, ob es sich lohnen würde, wenn ich morgen zum Beispiel abreisen darf oder so.
Ja, weil alles so ungewiss ist. Ne?
Ja, genau, genau.
Weißt du nicht mehr, ob sich
Aber es hat geregnet und es war die Situation war echt schlimm.
Glaube ich. Also ganz, ganz schwierig. Und dann bist du in Deutschland angekommen.
Ne? Ja.
Und da dann in der, wo genau? München meintest du, ne?
In München, ja.
Und bist du dann in der Unterkunft gekommen oder wie lief das ab?
Ja, wir wurden auch, es gibt immer einen Versammelpunkt für Flüchtlinge in jeder Stadt, glaube ich. Da wirst du mit anderen versammelt und dann wirst du auf ein Bundesland geschickt. Ich wurde erstmal nach Schweinfurt geschickt.
Mhm. Mit deinem Cousin oder allein?
Ja, mit meinem Cousin. Ich hab von Schweinfurt damals nicht gehört. Ich kannte dieses Land noch nicht. Und ich kannte von Deutschland Berlin und Hamburg.
Ja.
Das hat mir nicht gefallen. Ich wollte eigentlich zu einer bekannten Stadt fahren.
Mhm.
Das war witzig. Ich war mit meinem Cousin, also der Zug sollte um der Zug sollte um 10 Uhr losfahren.
Mhm.
Wir sind zum Hauptbahnhof in München 9:30 gewesen. Dann haben wir gedacht, wir gehen eine rauchen und so. Dann sind wir rausgegangen und haben eine geraucht. Dann sind wir einem Marokkaner begegnet, der schon seit langer Zeit in Deutschland lebt, und dann hat er uns quasi von seiner Erfahrung in Deutschland erzählt und so. Und dann haben wir den Zug verpasst. Genau 10 Uhr, dann habe ich meinem Cousin der Zug, dann sind wir gerannt, der Zug vor, langsam vor, und mein Cousin rennt hinter ihm her und winkt und sagt Hallo, aber es bringt nichts, ne? Aber zum Glück, da war eine Frau, die arabische Frau, die hat uns dann gefragt, was ist los mit euch? Und dann haben wir es ihr erklärt. Dann ist sie mit uns zum Reisebüro gegangen und hat es ihnen erklärt. Dann wurde uns eine zweite Ticket gegeben. Und da mussten wir eine Stunde dort warten und wir haben gewartet. Und in dieser Stunde sind wir einem Mann aus Syrien begegnet, der in Berlin lebt und der möchte nach Berlin reisen. Und der meinte zu uns, kommt doch nach Berlin. Warum nach Schweinfurt? Wo ist Schweinfurt? Wisst ihr, was Schweinfurt ist? Wir haben gesagt, nein. Dann meinte er, dann kommt nach Berlin. Wir haben ihm gesagt, die Papiere sind nach Schweinfurt, aber sie sagt, es ist doch egal, ihr könnt die zerreißen und dann weiterfahren. Das haben wir gemacht. Mein Cousin hätte diese Entscheidung nicht getroffen und er meinte, der war sowas von aufgeregt und überfordert mit dieser Entscheidung, aber ich habe gesagt, ja, Berlin ist besser. Also wir kennen Berlin, wir haben von Berlin gehört und ja.
Ja, kann man gut nachvollziehen. Wenn man dann schon in einem anderen Land ist, dann will man natürlich auch nichts falsch machen. Aber also ihr habt dann einfach die Zettel zerreißt, ab in Zug mit diesem Mann, den ihr da kennengelernt habt, und dann nach Berlin.
Ja.
Und wo habt ihr dann, was war denn die nächste Anlaufstelle in Berlin für euch? Weil jetzt konntet ihr ja eben nicht mehr.
Ja, also ich hatte immer Glück, wirklich unglaublich. Und zwar, als ich aus dem Zug ausgestiegen bin und durch den Park gelaufen bin, der Mann, mit dem wir nach Berlin gereist sind, der wollte uns zu einem Notunterkunft bringen, und zwar wie ein Plastikhaus, weißt du, diese Notunterkünfte. Ja. Und das ist nicht so cool da, muss ich sagen. Aber zum Glück in diesem Park, wo wir gelaufen sind, da ist ein Freund von mir, der zum ersten Mal in diesem Park gelaufen ist. Der hatte irgendwas zu tun in der Nähe und dann bin ich ihm begegnet, haben uns begrüßt, dann hat er uns dann übernommen sozusagen und wir haben uns von dem Mann verabschiedet und wir sind mit meinem Freund, also mit dem Freund weitergelaufen. Der hat uns zu sich gebracht, wo er wohnt.
Also, dann habt ihr bei dem erstmal gewohnt.
Ja, genau. Also, der hat in Spandau gewohnt. Also, Spandau ist ein bisschen...
Bisschen außerhalb, ne?
Ja, genau. Ist ein bisschen außerhalb. Der hat in einem Hostel gewohnt mit drei weiteren in einem Zimmer.
Mhm.
Und der hat noch zwei, also mich und mein Cousin, extra reingebracht. Und jeder von denen hat einen reingebracht. Also, wir waren zu acht in einem Zimmer. Aber es war trotzdem besser als diese
Massenunterkünfte, ne?
Ja, dieses Plastikhaus oder ich weiß nicht, wie das heißt.
Als du dann in der Wohnung angekommen bist, weil dann hattest du es ja schlussendlich geschafft, die ganze Reise war ja hinter dir. Was macht man dann als erstes? Schlafen? Mal? Nee. Schön ausschlafen?
Duschen.
Duschen auch gut.
Ja, also ich habe mich so sehr gefreut, also als ich das Bad betritt und in Ruhe duschen konnte. Das war wirklich das Beste, was mir passiert in diesem Monat.
Einfach mal duschen.
Ja, einfach mal duschen. Ja, es war also schlafen konnte ich wirklich überall schlafen.
Beeindruckend.
Ja, also ich war einmal auf dem an der Grenze zwischen Mazedonien und Ungarn. Also an der Grenze mit Ungarn, da konnte kein Flüchtling passieren. Gar kein Flüchtling. Es hat so lange gedauert. Und ich war einmal richtig kaputt und habe einen Schmuggler beauftragt, also bezahlt, dass er mich reinbringt. Mich mit anderen Leuten. Wir waren in einer Gruppe von 20 Leuten und so. In der Nacht. Wir mussten in eine Landwirtschaft warten, bis die Patrouille vorbeifährt und dann die Grenze überqueren. In diesem Moment, als wir gewartet haben, war ich eingeschlafen, die Leute sind weggegangen und ich war alleine. Ich war allein auf der Landwirtschaft, weil ich war richtig kaputt.
Ja.
Ich konnte da alle schlafen. Also auch wenn ich zu einer Zelt gebracht wurde, wo keine Bette mehr frei sind, da bin ich einfach auf dem Esstisch geschlafen. Da konnte ich überall schlafen.
Boah, krass.
Ja, aber duschen kannst du nicht überall. Das ist das Einzige, wo ich mich richtig gefreut habe, als ich in diesem Hostel war.
Ja, vor allem auch ungestört duschen. Ne?
Ja,
sonst
kommen
vielleicht auch mehr Leute und so zu, sondern da kannst du dann einfach mal ganz in Ruhe eine Runde duschen. Ja, krass, ist. Man freut sich dann über so ganz banale Dinge, ne? Die für viele einfach selbstverständlich sind. Aber während der Reise ist sowas eben nicht selbstverständlich. Was macht man dann als nächstes? Jetzt bist du im Hostel, ne? Hast schön geduscht, hast vielleicht doch ein Nickerchen oder so gemacht. Wo geht man dann als nächstes hin? Also meldet man sich irgendwo oder
ja, beim Lagiso. Ich weiß, kennst du Lagiso?
Nee, sag mir nichts.
Du kannst googeln, wofür das Wort Lagiso, aber das ist der Ort, wo, oder das Amt, das sich für Flüchtlinge zuständig ist. Das Amt trägt dich im System ein. Du bekommst dein Geld von Lagiso und die Kostenübernahme von Lagiso. So.
Und dann, ja, muss man wahrscheinlich ein paar Fragen und so beantworten und dann, wenn es gut läuft, kriegst du eine Aufenthaltsgenehmigung?
Nee, also dann wirst du, der PAMF ist dafür zuständig. PAMF ist das Gericht für Flüchtlinge oder so. Die entscheiden, ob du, was für einen Aufenthaltstitel du bekommst.
Okay.
Ja, aber die Situation bei Lagiso war echt schlimm in Berlin. Katastrophal, muss ich sagen. Da mussten wir tagelang vor dem Lagiso warten, schlafen, übernachten und Platz reservieren, sodass wir als Erste drin sind. Und das musste fast jeden Monat passieren, um das Gehalt zu bekommen. Ja.
Sind die so schlecht organisiert oder warum?
Extrem schlecht, extrem, also frustrierend schlecht, unglaublich schlecht. Also ja.
Haben da dann auch wieder zig Leute gewartet? Also warst du da auch wieder mit ganz, ganz vielen?
Ja, oder? Also hunderte Leute, ja.
Oh, da braucht man ja echt einen fetten Geduldsfaden.
Und
ne?
Vor allem im Winter, es war richtig kalt und ich bin dieser Kälte oder wir sind dieser Kälte nicht gewohnt, also muss ich sagen. Einmal war ich so eine Nacht da übernachtet. Ich habe über eine Nacht übernachtet und so gegen 6 Uhr oder 7 Uhr ging die Tür auf. Du stehst auf der Straße draußen und sobald die Tür aufgeht, dann springen alle Leute und fangen an zu rennen. Du musst ganz vorne sein und mit schweren Sachen oder mit schweren Klamotten und so bin ich gestolpert und habe mich verletzt, aber ich habe nicht mal eine Sekunde drauf geguckt, was mit mir passiert ist. Dann habe ich gestanden und bin weitergelaufen.
Unfassbar.
Ja.
Also wie schlecht kann man denn organisiert sein? Also für euch super beschissen, aber selbst wenn ich da arbeiten würde, würde ich mir auch denken, auf sowas habe ich keinen Bock. Also dass man da nicht mal irgendwas anderes macht, aber gut, gibt viele Stellschrauben, an denen man, glaube ich, drehen müsste.
Ja, ja.
Jetzt mal vielleicht was anderes. Wie schwierig ist es, Deutsch zu lernen? Weil im Arabischen zum Beispiel schreibst du ja von rechts nach links.
Ja, genau.
Und im Deutschen musst du dann von links nach rechts schreiben.
Ja, ja.
Und ich finde auch, gut, jetzt spreche ich Deutsch, weil es meine Muttersprache ist, aber mit der, die, das und so, ich glaube, das ist eine richtig nervige Sprache zum Lernen, oder?
Ja, auf jeden Fall, ja, ja.
Wie viel hast du so am Tag gelernt oder wie lange dauert sowas, bis du gesagt hast, boah, jetzt habe ich es langsam drin?
Vielleicht 2 Jahre oder so. Also ich glaube, mein Deutsch hat sich in den letzten Jahren gar nicht verbessert. In den ersten zwei Jahren habe ich gut Deutsch gelernt und dann nur wenig danach.
Ich finde, klingt auf jeden Fall sehr gut.
Ja.
Also das läuft. Ja. Ist das denn, wenn man dann flüchtet oder so, man stellt sich ja, man hat ja immer eine Vorstellung, wo man dann landet und so. Passt das zu deinen Vorstellungen oder ist Deutschland irgendwie, hast du dir Deutschland anders vorgestellt?
Ich hatte keine Vorstellung von Deutschland.
Gar nicht?
Gar keine Vorstellung. Nee. Ich wollte einfach nur raus und mir ein neues Leben bauen.
Hattest du auch von Anfang an den Wunsch, hier zu studieren oder ist das was, was sich dann auch noch ergeben hat? Weil, dass du hier Maschinenbau studierst, finde ich zum Beispiel auch super bemerkenswert. Könnte ich nicht mal so und dann auf einer fremden Sprache erst recht nicht.
Ja, also ich habe erstmal in Syrien Mechatronik studiert, 2 Jahre und wollte mein Studium fortsetzen in Deutschland. An der TU Berlin gab es damals Mechatronik nicht als Studium. Und dann habe ich geguckt, was so in diesem Bereich gibt. Und dann hat sich so ergeben, dass ich Maschinenbau studiere.
Sehr, sehr cool. Also ich finde echt großartig, was für einen Weg du eingeschlagen hast. Wirklich bemerkenswert. Jetzt hast du aber noch Familie da unten, ne?
Ja, genau. Ja, also ich habe eine Schwester in der Türkei, eine Schwester mit ihrem Ehemann und 3 Töchtern.
Und die sind alle schwer betroffen von dem Erdbeben?
Genau. Unter anderem, also sie waren erstmal in Syrien, dann sind sie geflüchtet. Nach der Türkei und nach ein paar Monate Flucht ist das Erdbeben passiert.
Und die würdest du jetzt gerne nach Deutschland holen?
Ja, genau. Ja.
Und welchen Weg muss man dafür einschlagen? Also wie funktioniert das?
Ich habe einen Verein kennengelernt und zwar namens Flüchtlingspaten Syrien. Dieser Verein, über diesen Verein kannst du Leute nach Deutschland holen, die übernehmen alles, also wirklich alles, sowohl finanziell als auch Bürokratie. Über diesen Verein möchte ich meine Familie nach Deutschland holen.
Okay, und dafür brauchst du dann wahrscheinlich, wie so oft, Geld, ne?
Ja, genau, genau. Dafür brauchst du Geld, oder beziehungsweise der Verein, der Verein finanziert
sich
über Spenden, über Jahre. Also man spendet einen Beitrag jeden Monat oder so. Und wenn sie genug Geld haben, um eine Familie oder eine Person nach Deutschland zu holen, dann suchen sie sich einen Verpflichtungsgeber, und dann fangen sie an mit der Bürokratie, und dann holen sie diese Person. Sie haben bisher ungefähr 300 Leute nach Deutschland geholt, 300 Fälle bearbeitet.
Kann man denn, also wahrscheinlich geht das nicht, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich würde gern meine Familie nach Deutschland holen und ich habe das nötige Geld dafür. Und kannst du dann auch sagen, also ich würde die gern holen mit dem Geld über den Verein. Wird es gehen? Oder ist das dann auch bürokratisch, dass du spendest und der Verein entscheidet immer noch separat, wer kommt?
Ja,
und
genau.
Wer nicht?
Der Verein entscheidet. Ja.
Okay.
Ja. Außerdem, du kannst nicht das Geld haben. Also das ist unglaublich viel Geld. Also.
Okay, wir packen auf jeden Fall, weil es gibt ja auch einen Spendenaufruf für deine Familie. Den packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Also wer Lust hat, geht da mal drauf und spendet gerne was. Denn auch um nach Deutschland oder so zu kommen, braucht man ja auch sowas Banales wie Reisepässe oder so, die ja auch echt teuer sind. Gibt's noch andere Möglichkeiten zu helfen? Also wenn jetzt jemand sagt, ey, ich habe vielleicht ein bisschen Zeit und würde gerne irgendwie helfen, habe jetzt aber vielleicht nicht so viel Geld. Also klar, Spenden geht ja immer, ne? Oder auch Sachspenden. Gibt's noch irgendwelche Wege, wo du sagst, man kann Leuten auf jeden Fall helfen?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt so viele bürgerliche Initiativen, wo man helfen kann. Sei es Deutsch zu lernen, sich in der Gesellschaft zu integrieren. Denn Integration geht nicht von Flüchtlingen aus, sondern brauchen sie Begleitung von lokalen Menschen, die ihnen helfen, also mit denen reden können, auf Augenhöhe. Also so habe ich deinen Bruder dann kennengelernt. Die Sache ist die, das ist eine sehr individuelle Frage. Je nachdem, wo du dich befindest, kannst du helfen. Entweder nimmst du an einer Initiative teil und leistest einen Beitrag, anderen zu helfen, oder du entwickelst selber eine Initiative und guckst, wie es wird.
Okay, cool. Weil gerade dieses ehrenamtliche Engagement oder so, das ist vielleicht vielen gar nicht so bewusst, dass es den Leuten halt schon super hilft, wenn man mit denen vielleicht zu Banktermin oder zu Arzttermin geht. Weil gerade in Deutschland hat, also schön Bürokratie, da sind auch schwierige Formulare dabei, also an denen verzweifle ich teilweise auch. Auch schon bei solchen kleinen Dingen kann man ja definitiv auch helfen, wenn da jemand Interesse dran hat.
Ja, und dazu möchte ich auch was sagen. Also die beste Initiative, die ich gefunden habe und die mir Spaß gemacht hat, war dieser Verein, also Flüchtlingspaten Syrien. Als ich nach Deutschland kam, da hatte ich von Lagese nach Monaten einen grünen Schein. Mein Ausweis, aber mit dem könntest du nichts anfangen. Mit dem könntest du nichts machen, wirklich. Aber dieser Verein hat uns einen Sprachkurs angeboten, und zwar kostenlos und ohne Bürokratie. Der Sprachkurs war dreimal pro Woche, und ich kann mich daran erinnern, ich war unglaublich glücklich und froh in diesen Momenten. Ich hatte da ein Zuhausegefühl, wenn ich hin musste. Ich habe wirklich auf diese Tage gewartet, wann ich Deutsch lernen konnte. Ja, also es war richtig, die Lehrer und die Lehrerinnen, die da waren, waren unglaublich cool. die waren auch Freiwillige, also die sind keine professionelle Lehrerinnen, sondern einfache Unistudenten oder da war eine Uniprofessorin dabei. Ja, also die waren richtig cool. Es hat mega Spaß gemacht und es war warm, ja.
Warm?
Ja, auf jeden Fall.
Also meinst du, die Heizung war an dem Raum oder was meinst du?
Es war sowohl Heizung als auch die Atmosphäre war richtig cool.
Sehr cool. Wie ist der Verein?
Flüchtlingspaten Syrien.
Ja, dann viele Grüße an dieser Stelle. Die scheinen ja einen guten Job zu machen. Verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, würde ich sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ich finde, du hast es gerade schön gesagt, dass irgendwie jeder was machen kann, ne? Also jeder auf seine Art, sei es jetzt eine Geldspende oder irgendwie auf anderem Wege, gerade auch dieses offene, einfach den Menschen gegenüber sein, ne? Wenn ich an deine Geschichte mit dem Typen denke, den du da in Berlin oder so getroffen hast, sind oft halt auch so Zufallsbegegnungen. Auch gut, dass du den vor dem Zug getroffen hast und dich mit dem nett unterhalten hast, weil sonst hättest du diesen Zug nicht verpasst. Also es ist, glaube ich, die Hilfe, ne? Jeder kann irgendwas tun, wenn er möchte und ja, auch einfach so eine gewisse Offenheit. Ich glaube, damit ist jedem schon definitiv geholfen. Dann vielen Dank dir, Mosab, dass du da warst und uns deine Geschichte erzählt hast. Ist nicht selbstverständlich, dass du das gemacht hast. Vielen Dank dafür. Und normalerweise machen wir ja immer noch ein Spiel mit unserem Gast. Das lassen wir aber an dieser Stelle weg, weil seit Beginn der Aufnahme steht das selbstgemachte Baklava von Mosab auf dem Tisch. Und das wird sich jetzt gegönnt. Deswegen sind wir raus.
Also ich hab zu danken. Ich danke euch, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig, euch kennenzulernen. Maike auch. Vielen Dank.
Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.